Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Hallo und herzlich willkommen. Heute bei mir ein bunter Vogel am deutschen Medienhimmel. Einer der wenigen, die da noch fliegen. Der Journalist und Autor Matthias Matussek. Matthias, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Danke.
Die Zuschauer wissen, dass ich hier immer gerne am Bohren bin nach dem Schicksal des deutschen Konservatismus.
Ja.
Jetzt habe ich hier einen Konservativen, der sich als Kritiker der Konservativen einen Namen gemacht hat. Ja, das ist doppelt interessant.
Ja.
Wir haben ja so ein bisschen eine traurige Landschaft für die Konservativen, die Partys noch gibt. Ja, zwei ehemalige Volksparteien, die sich drum streiten, wer sozialdemokratischer ist. Die Grünen wachsen, auch nicht wirklich konservativ. 90% des Journalistennachwuchses in den Öffentlich-Rechtlichen sind denken, fühlen, rot, rot, grün. Was machen die falsch, die Konservativen? Was ist los?
Naja, zunächst mal gibt es da ja auch eine Markenpiraterie. Ja? Also die Grünen behaupten ja jetzt, dass sie eben da sie auch für die Erhaltung der Natur sind und den Schöpfungsauftrag und so weiter, dass sie auch konservativ sind. Und gab ja diese herrliche Szene bei Will, wo Gauland und Habeck sich darum gestritten haben, wer bürgerlich ist, ja. Oder Habeck sagt, es ist ja auch verbürgerlicht und es ist eigentlich ein Ehrenzeichen. Und der Habeck vehement bestritten hat, aber dann doch ganz schick fand, dass die Grünen eine bürgerliche Partei sind. Es gibt sehr viel terminologische Verwirrung. Der Konservative heute ist, glaube ich, auch ein Einzelner. Also einer, der zurücktritt und der die Dinge in einem anderen Zusammenhang, geistigen Horizont bedenkt, ja, und der, ich glaube, der mehr in eine Vertikale eingespannt ist, ja, also auch nach oben ab und zu schaut. Und ja, wie gesagt, den Konservativen stelle ich mir als Einzelnen vor und nicht als Meute und schon gar nicht als Partei.
Also du hast Ernst Jüngers Waldgänger gelesen.
Ja, aber erstmal das und natürlich auch Heidegger und der Feldweg. Und ich glaube, dass der Konservative auch eine spirituelle Komponente hat. Und die wird natürlich in Parteien, wird das Konservative also zerschleddert und zerschreddert und zerschlissen und eine gewisse Melancholie ist dabei. Der Konservativismus, den ich journalistisch propagiert habe, ist natürlich in dem Milieu, in dem ich gearbeitet habe, Thomas, im Spiegel, auf Widerstände gestoßen. Ja? Ich habe drei große Themen gehabt, drei Bestseller. Also in der Vaterlosen Gesellschaft habe ich den Zerfall der Familien beklagt, ja? Die Ausgrenzung von Vätern in der Scheidungsindustrie. Dann in dem Buch Wir Deutschen habe ich für einen progressiven Patriotismus plädiert und jetzt in dem katholischen Abenteuer eben ging es mir um Religion und um meine religiöse Prägung und das ist mir dann irgendwann beim Spiegel verboten worden, also buchstäblich, also Ansage der Chefredaktion: Matthias, du schreibst nicht mehr über Familie, nicht mehr über Nation und nicht mehr über Glauben.
Gab es eigentlich für deinen, du warst ja 26 Jahre beim Spiegel.
Ja.
10 Jahre davon im Ausland, als Korrespondent, New York, Rio, London.
Ja.
26 Jahre, ist eine lange Zeit. Mhm. Gab es 2013 einen Anlass für den Ausstieg, für den Abschied?
Ja, den gab es. 2013, richtig. 2014 habe ich ja bei der Welt angefangen. Ja, den gab es deutlich, weil es gab Abmahnungen. Und das ist ja immer ein Zeichen, also...
Wegen Patriotismus?
Weil ich bei unerlaubbar in einer Talkshow aufgetreten bin. Aber es war natürlich ein gesuchter Grund. Also sie wollten mich loswerden. Ne? Und dann kam ja ein Chefredakteurswechsel und der sagte dann zwar, er will mich unbedingt behalten, nachdem ich eine Geschichte über Büchner geschrieben habe. Und zunächst sagte er, ja, Fahne soll man nicht ziehen lassen. Und die hatten mir einen Haufen Geld angeboten, wenn ich endlich gehe. Also es hatte sich ja aufgebaut. Es ging ja schon mit der Vaterlosen Gesellschaft, fing das ja schon an. Da haben die Frauen eine Unterschriften Aktion gegen mich gestartet im Haus. Die haben eine Unterschriftenliste, also dass meine Titelgeschichte über das Zerbrechen der Familie und über die Sünden des Feminismus nicht erscheinen sollte oder auf jeden Fall nicht als Titel. Und dann hatte der Aust, mein Chefredakteur, Schweißteller unter den Achseln gekriegt und hat den, mein Titel, die vaterlose Gesellschaft, nicht zum Titel gemacht, sondern Saddam Hussein, war irgendeine Geschichte. Und aber Augstein ließ sich ja die Titelblätter immer nach Sylt schicken und faxen und Saddam Hussein, und sagt, das ist doch nicht der Matussek, das ist... Und hat er einstampfen lassen und hat verlangt, dass meine Geschichte wieder auf den Titel kommt.
Der Augstein wollte.
Augstein.
Gegen Aust.
Augstein gegen Aust. Und hat mich dann angerufen und gesagt, Matthias, klasse, mich haben die Weiber auch immer so scheiße behandelt. Und ja, und das war's. Und das nächste war eben mein Buch über die Deutschen, über den Patriotismus. Da haben die eben die Spiegel-Kollegen, also die haben so einen Hals gehabt, weil es war beim Sommermärchen. Schwarz und Gold alles, ja, und die Nation hat sich wiederentdeckt, kann man sagen, ja. Und
2006, ja klar.
Ja, es war 2006 und war mit sich im Reinen. Zum ersten Mal haben auch meine ausländischen, meine englischen und brasilianischen Freunde und Kollegen gesagt, was ist denn bei euch los? Das ist ja alles, ihr könnt ja lachen, ihr könnt ja unverkrampft sein, ihr könnt euch ja feiern. Und im Spiegel waren alle sehr, sehr verkrampft, weil sie konnten das nicht ausstehen. Und vor allen Dingen, dass mein Buch Wir Deutschen, warum die anderen uns gern haben können, hieß es im Untertitel, immer weiter in der Bestsellerliste, im Spiegel Bestsellerliste aufstieg. Und, einer brüllte, halt endlich mal die Fresse und so. Und da fing schon die Veränderung in der DNA im Spiegel an. Denn Rudolf Augstein war, wenn überhaupt irgendwas, dann ein Nationaler. Rudolf hat die Wiedervereinigung geliebt, gerühmt, gefeiern lassen. Schwarz-Rot-Gold, jeder zweite Titel. Und das führte ja auch dann zum Rauswurf, kann man sagen, von Böhme, weil Böhme so zögerlich war und dachte, ja, ein großes Deutschland muss man zähmen und so und eindämmen und einhegen. Und wir sind ja, haben ja sozusagen diesen Weltkriegsgen im Blut. Und Rudolf da. Und da, schon 2006, war die DNA verändert eigentlich im Spiegel. Und dann war es, und dann kam auch noch mein katholisches Abenteuer, Religion. Der dritte. Und da hatte, nachdem der
Deutschland. Das war 2011 dann.
Ja. Nachdem das Deutschlandbuch so erfolgreich war, hat der Spiegel darauf bestanden, dieses Religionsbuch in seinem eigenen Verlag zu machen, DVA, in dem Spiegel-Imprint. Und er kannte aber das Manuskript noch nicht. Und die waren aber gezwungen, per Vertrag dann auch im Spiegel Reklame zu machen für mein Buch. Und dann las der Spiegelleser so umblättern, eine Anzeige, katholische Abenteuer, ohne Glauben geht es nicht. Und so, er guckte dann wie verdutzt. Nicht, was los ist, ja.
Nur der Spiegelleser oder der Spiegelredakteur? Ich schätze, viele Spiegelleser haben gar nicht das Problem.
Wahrscheinlich eher der Spiegelredakteur, ja. Da hast du völlig recht. Genau. Und das ist ja überhaupt, das fängt ja überhaupt an, der Spiegel wurde ja immer penetranter, volkserzieherisch. Ja, er wurde ja immer pädagogischer. Also er hat dann tatsächlich dem Leser doch mehr und mehr vorschreiben wollen, was er gut zu finden hat und was nicht. Und meiner Ansicht nach ist das der Hauptgrund für den enormen Schrumpfungsprozess. Also natürlich spielt da der allgemeine digitale Konkurrenz und die Anzeigen und so weiter, ist alles zurückgegangen. Aber meiner Ansicht nach auch durch die Entfernung der schreibenden Klasse von der Lesenden.
Also du würdest auch der These anhängen, dass wir jetzt, nachdem wir glücklich waren, die konservativen Oberlehrer aus den 50er, 60ern losgeworden zu sein. Ja, ich war ja damals als Kind, kann mich noch sehr gut an die erinnern. Und wir waren ja wirklich alle glücklich in den 70er Jahren, dass wir die los waren. Ja,
logisch.
Also. Und jetzt haben wir die Oberlehrer von der Linken, kann man ja nicht sagen, was ist linksliberal oder was immer man dazu sagen soll. Jetzt wird es wahrscheinlich die grünen Oberlehrer stehen als Nächste in der Schlange.
Ja, nein, Max Weber hat mal was ganz Interessantes gesagt. Er war ja in den 20er Jahren, 23 in den USA und hat da die Presse beobachtet und hat erkannt, der Unterschied zwischen dem amerikanischen Journalisten und dem deutschen ist, dass der Deutsche Journalist erziehen will, dass er ein Oberlehrer ist. Ja? Der möchte erziehen, während der Amerikaner sozusagen mit den Fakten. Also wenn die über eine Hochzeit berichten, wie viel Kohle hat der Alte, kommt die Braut aus dem guten Stall, das Hochzeitsbuffet, wie viel hat das gekostet, wer war, so, zack, 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 Fakten, Fakten, Fakten. Ja, bei uns würde darüber sinniert werden, ob das wohl eine glückliche Verbindung sein kann und ob das ratsam ist, dass die beiden und so weiter. Das ist der Unterschied zwischen, obwohl das hat sich jetzt leider auch angenähert, weil die New York Times kann man nicht mehr lesen. Also das ist disgusting.
Kommen wir auf Deutschland zurück. Ich glaube, was ein wichtiges Element, was wir finden, ist irgendwo, das Konservative als Strukturmerkmal eines großen Teils der Gesellschaft ist nicht mehr da, als konstitutives Merkmal. Ja? Und ich glaube, da kommen wir auf diese Einzelne. Das ist, glaube ich, eine wichtige Bemerkung. Als Einzelne wird es den Konservativen immer geben. Der Konservatismus als gesellschaftliche Kraft ist nicht mehr in der Lage, der Gesellschaft Strukturen Halt zu geben. Das kommt vom grünen, linksliberalen Zeitgeist her der letzten 20, 30 Jahre.
Die ganze Ideologie, die Luft, die wir atmen, hat sich, die Ideenluft, die wir atmen, hat sich geändert. Also es ist, Sloterdijk spricht vom Lügenäther, der so dicht geworden ist. Wir sind im Grunde genommen in einer ganz anderen Welt mittlerweile. Das ist nicht mehr, also das Konservative hat keinen Sauerstoff mehr. Und das liegt natürlich daran, dass alle möglichen Bindungen zerbrochen sind, die familiäre Struktur, die religiöse Struktur, die patriotische Struktur. Wir dürfen ja nicht mehr, die Kanzlerin redet ja nicht mehr von Deutschen, sondern nur von denjenigen, die schon länger hier leben.
Naja, gestern hat Ralf Brinkhaus, von dem kommt was ein bisschen was Neues jetzt. Ja, der hat sogar daran erinnert, dass Weihnachten einen christlichen Gehalt mal gehabt hat.
Nein.
Doch, doch,
ehrlich?
Doch, gestern.
Also das ist,
er wurde als
ist ein Schuss aus der Tiefe.
In deinem alten Hause Springer wurde der heute als seine Rede gestern nach der Regierungserklärung als beste oppositionelle Rede herausgestellt.
Also wenn er vom Christentum gesprochen hat, dann wird wahrscheinlich die...
Christliches Hochfest, hat er gesagt. Ja, das war einmal ein christliches Hochfest.
Da wird die Dame auf der ersten Platz der Regierungsbank da sicher erfrorene Gesichtszüge gehabt haben. Aber es ist natürlich schön, dass es noch einzelne Leute gibt, die so denken. Nur, wenn wir über das Christentum bei uns reden, dann reden wir halt über eine Seelendämmerung und über eine Trostlosigkeit und eine Verflüssigung und Verdünnisierung. Aber wenn wir die Kirchensteuer abschaffen, dann ist die Rundfunkgebühr ein Klacks, würde ich sagen. Es ist eine Unverschämtheit und grenzt an Ablasshandel. Die Kirchensteuer bedeutet ja, Sakramente gibt es nur gegen Vorkasse. Ja,
wir müssen dann einen großen Teil des ganzen Sozialwesens, der ja rückfinanziert wird, über die Kirchensteuern, Caritas, Erste Hilfe und so.
90% läuft nicht mehr von der Kirchensteuer, sondern macht der Staat. Also diese ganzen katholischen Krankenhäuser und so weiter, die Trägerschaft kostet die Kirche. Also da ist die Kirche wirklich nur zu 10% beteiligt.
Du meinst, die Kirchensteuer geht in den Apparat Kirche?
Apparatkirche.
Und nicht wieder hinaus, nee, in die Gesellschaft.
Nein, nein. In erster Linie in den Apparatkirche. Ja, die Unterhaltung. Und selbst da werden die Kassen langsam klamm. Ich bin dafür, dass, ich habe das so in Brasilien erlebt, in London erlebt, in New York erlebt, dass die Gemeinden selber dafür sorgen, dass das Kirchendach repariert wird. Wir hatten in Hamburg, in meiner Gemeinde, hat es tatsächlich reingeregnet durchs Dach. Und da ist dann nicht die Kirchensteuer dafür, wir haben selber zusammengelegt. Ja? Und das stärkt natürlich auch den Zusammenhalt der Gemeinde, ja? und schafft für eine lebendigere Identifikation mit dem Gemeindeleben. Also so muss es im Urchristentum gewesen sein, ja? Wo die Leute zusammengelegt haben. Und aber heute Kirchensteuer, okay, wird automatisch abgeführt. So wie eine Kaskoversicherung ungefähr, ne? Wird ab und zu daran erinnert, wenn du den Steuerbogen siehst, aber mit Kirche hat das nichts mehr zu tun. Ja?
Wir werden das nicht lösen mit der Kirchensteuer, wir geben das den da drüben mit auf den Weg.
Ja, ja.
Ich suche noch mal immer gern die Parallelitäten. Ja? Die konservativen Oberlehrer sind wir losgeworden, jetzt haben wir die grünen Oberlehrer. Wir hatten früher eine außerparlamentarische Opposition.
Ja,
Eine linke außerparlamentarische Opposition. Ja. Das ist eigentlich vielleicht das einzig wirklich neue Phänomen jetzt der letzten 5 bis 10 Jahre, dass wir sowas wie eine neue außerparlamentarische Opposition bekommen, die dann hier mit unter verschiedenen Vorzeichen vom Reichstag demonstriert.
Ja, ja. Und dass die ehemaligen Linken...
Und keiner kriegt die in den Griff.
Das ist die interessante, ironische... Ich muss sagen, der Wendung der Geschichte, dass diejenigen, die damals mit den Wasserwerfern von der Straße gespült wurden, heute da im hohen Parlament sitzen und über Bevölkerungsschutz diskutieren lassen und draußen und anordnen, dass die protestierende Bevölkerung von der Straße geknüppelt wird. Und ja, das ist ein wunderbarer Witz der Geschichte, also die einstmals. Es gab ja, ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern, es gab ja den radikalen Erlass mal. Die Linken
72 oder wann war das?
Ja, und zwar, wer hat den verabschiedet? Willy Brandt.
Willy Brandt,
ja. Willy Brandt, die Ikone der Linken, kann man sagen. Ne? Und das war aber noch eine SPD, die tatsächlich noch kanzlerfähig war. Die war noch bei 40%. Ja, das war eine SPD, die gesagt haben, nee, wir machen einen Ausländerzuzugsstopp, weil unsere heimischen und Arbeitsplätze zu Hause müssen mit Deutschen geführt werden. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Solche Maßnahmen, die haben da nicht an identitätspolitische Sachen gedacht.
Die deutsche Presse, die deutschen Journalisten, Max Weber, hat sie eben schon mit den Amerikanern verglichen und eben die Unterschiede herausgearbeitet.
Ja, ja, ja.
Wir sind natürlich ein extremes Konsensvolk. Und deswegen haben wir mit Demokratie, den Formen der Demokratie, die nicht, wo man nicht einer Meinung ist. Ja. Also Demokratie ist das Ideal für Demokratie. Das ist meine These ist in Deutschland, wenn alle freiwillig der gleichen Meinung sind. Ja, dann ist es perfekt. Ja. Ich habe ja viele Jahre in Russland gelebt und ich sagte, die Deutschen und die Russen, Russland ist auch ein Konsensvolk. Ja? Wir sind ähnlicher als die Deutschen, die Franzosen, die Deutschen, Italiener. Italiener sind kein Konsensvolk. Ja? Und das Perfide ist natürlich, und das ist auch in der Reaktion natürlich auf deinen Fehltritt an deinem Geburtstag. Hier ist es extrem wichtig, mit wem man sich an den Tisch setzt, mit wem man in einem Raum sich befindet. Ja, ja, ja. Und da gab es eben Zeiten,
Kontaktschuld.
Da hat man darauf geschaut, wie ist einer versippt. Und wenn einer falsch versippt ist, setzt man sich mit dem nicht an einen Tisch. Ja, ja. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Aber wie gesagt, so wie die einen Oberlehrer...
Sind sie vorbei?
So wie man sich von einem Oberlehrer getrennt hat, haben wir jetzt den anderen.
Ja, ja,
ja. Und genauso wie man früher gesagt hat, mit denen will ich nichts zu tun haben, die sind, so sagt man heute, der veröffentlicht da und da.
Ja, und das ist doch... Das
oder der
ist
hat
doch,
mit dem und dem geredet.
Ja, ja. Aber das ist doch schon das Langweilige. Jetzt ich mal einfach so sozusagen als Diskurstemperament. Ja, das ist doch langweilig, wenn du immer nur in deiner Blase dich unterhältst und keine Crossover praktizieren darfst. Und Steinmeier hat gesagt... wir müssen mit dem anderen reden, also Deutschland im Dialog und so weiter. Und er ist der Erste, der zum Beispiel nach Chemnitz dann eine Massenveranstaltung durchziehen lässt, an der die Demonstranten unisono als Rechtsradikale verurteilt werden und dann feine Sahne Fischfilet aufziehen lässt. Die Songs haben wie den Bullen die Helme von den Köpfen reißen und Eva Herrmann vergewaltigen und so weiter. Also das ist alles so eine unappetitliche Falschmünzerei.
Ja, es ist diese viel Unappetitliches dabei.
Ist wirklich, da hat ja der Sloterdijk mit seinem Wort von dem Lügenäther ein wunderbares Begriff geprägt. Nur ist Sloterdijk auch nicht gerade der mutigsten einer, muss man sagen. Ja? Also das Spiel, das wir hier haben, gerade in den Medien, ist ein gezinktes Spiel. Es ist einfach ein gezinktes Spiel. Und dass die Leute da von der Stange gehen, verstehe ich gut. Und das Tolle ist, dass es deine Sendung gibt, andere Sendungen gibt, dass es Blogs gibt, alternative Medien gibt. Das ist wirklich das... Die Monopole zerbrechen gerade.
Ja, ohne das Internet wären wir in schrecklichen Zeiten.
Ja, absolut. Also
absolut.
Würde ich wieder nach Russland zurückgehen. Ganz ehrlich, ohne eine Sekunde zu zögern. Ja,
Philosophen, Safranski, Sloterdijk, ein Franzose hat vor 2 Wochen, vor einem Monat geschrieben, das Grundproblem, er bezieht das jetzt auf Frankreich, das Grundproblem liegt darin, dass in der globalisierten Welt, in der plötzlich alles mit allem begegnet,
die Universalismen zerbrechen. Mhm. Für Frankreich spricht davon drei: die Republik, Katholizismus und der Sozialismus oder Sozialismus-Kommunismus. Mhm. Ja. Es gibt keine Linke, keinen linken Universalismus mehr, es gibt keinen christlichen Universalismus mehr. Mhm. Ja. Es gibt keine Republik mehr als Gemeinschaftsvorstellung, wie Frau Merkel das gar nicht so falsch sieht, wenn sie das so ausdrückt, wie sie es tut. Ja? Nur, dass sie eben die falsche Norm vorgibt.
Ja, ja, das ist ein Aktivismus der Zerstörung.
Aber dieser ist nicht gerade auch dieses Aufbäumen, der fast schon hassvolle, das hassvolle Bestehen auf dem Geltenden, unserer Regierenden. Ich rede jetzt nicht vom Hass der Gegner, sondern ich rede jetzt vom Hass des Establishments. Ist das nicht auch eine Reaktion darauf, dass zurzeit gerade unser Universalismus zerbricht, die Demokratie und die Überzeugung der Menschenrechte, dass das plötzlich nicht mehr für alle gilt, weil die anderen nicht mehr mitmachen? Orban letzte Woche oder vorletzte Woche geschrieben hat, es ist schön, dass wir endlich darüber diskutieren, warum ob Demokratie unbedingt liberal sein muss.
Ja, apropos Orban und Polen, weil es ist ja interessant, ne, dass sie jetzt behaupten, Orban und Ungarn und Polen wollen die EU erpressen, statt das umgekehrt zu sehen. Die EU versucht gerade, die Ungarn und die Polen zu erpressen.
Na gut, aber ist das nicht so eine Art von, ich wollte jetzt nicht auf die Ungarn und Polen raus, aber durchleben wir nicht so eine Art Rückzugsgefecht unseres letzten Universalismus,
Demokratie, meinst du, oder wie?
Des Traums vom Ende der Geschichte, Fukuyama vor 30 Jahren, dass die Herrschenden sehen, das wird nichts, das zerbricht. Das zerrinnt uns zwischen den Fingern. Das funktioniert nicht einmal für Europa.
Also was nicht ganz sicher vorbei ist, ist der Traum vom sogenannten Demokratieexport. Ja, vom State Building, ne? Nation Building. Also sozusagen die amerikanische Doktrin, die Bush-Doktrin. Ja, wir müssen überall da die sogenannte Demokratie aufbauen. Möglichst auch in Gebieten mit Stammesgesellschaften, die noch nie viel von Demokratie gehalten haben und sich lieber Diktatoren oder Blutsäufer an die Spitze gesetzt haben. Der demokratische Glaube ist natürlich weg und der ist auch, sagen wir mal, ganz von der Basis her. Also die Konzerne halten ja nicht sehr viel von Demokratie. Also klar, als Wirtschaftsumgebung ist es natürlich, das sind demokratische Strukturen ganz angenehm, aber letztlich ist es doch jeder Konzern hat träumt seinen eigenen Großmachttraum und ich glaube nicht, dass in der Globalisierung da geht es nicht mehr darum, um Demokratie oder nicht, sondern um Märkte. Ja? Es geht um Märkte, sind wir als Konsumenten. Also es geht viel mehr um das sozusagen Imperium von Starbucks und Coca-Cola und Nike und nicht mehr so sehr um Frankreich und Italien und so weiter. Ne? Es geht nur noch um...
Ja, die Konzerne können auch überleben.
Die überleben in jedem System. Die überleben auch mit China. Interessante Dynamik natürlich jetzt mit der Seidenstraße und der chinesischen, dem neuen Wirtschaftsraum, der neuen 2,2 Milliarden umfassenden Wirtschaftsraum, chinesischen Wirtschaftsraum. Also da ist ein neuer Mitspieler, der interessant ist. Aber ich wollte noch es ist ein Demokratie-Vakuum insofern, weil wir zwar noch die Symbole haben, hier den Reichstag und die Kuppel und all das, scheint ja noch zu stehen, steht dem deutschen Volk, steht am Fries, aber ich glaube nicht, dass die Menschen in diesem Lande tatsächlich noch glauben, dass die Demokratie funktioniert. Die fühlen sich, glaube ich, nicht mehr so repräsentiert. Es gibt mehrere Indizes. Also 70% der Leute sagen, man darf nicht mehr alles sagen, was man will. Ne? 70%.
Ich glaube, in Sachsen sind es 70.
Nein,
bundesweit 50.
Bundesweit. Nein, ja? Bundesweit 69%.
Aber auf jeden Fall Mehrheit.
69%. Okay. Ich habe jetzt typisch journalistisch maßlos übertrieben, indem ich 70% gesagt habe. Und es gibt auch das Vertrauen in Politik, hat enorm eingebüßt. Die Demokratie als solche, es sind wie Räder, die nicht mehr greifen. Also man erlebt ja die Herren, die da drüben sitzen mit ihren Diäten und Pensionen und so weiter und ein Volk. Und das sind Räder, die nicht mehr ineinander greifen. Die haben sich entkoppelt. Das ist das Gefühl. Wie die Zeitungen sich auch entkoppelt haben. Man redet ja von der medialpolitischen Klasse. Ja? Also da ist so eine Corona unterwegs, die sich gegenseitig bestätigt und ganz fett lebt. Und dann gibt es eine Wirklichkeit, in der wir Schulen haben, wo es reinregnet, Straßen werden nicht mehr repariert, Brücken fällen zusammen und Infrastruktur, Katastrophe, eine Energiewende, die sich nicht rechnet, die nicht funktioniert. Die höchsten Steuern, die höchsten Energiekosten in Europa mittlerweile, nach 15 Jahren Merkel. Und diese Wirklichkeit wird gar nicht mehr ins Visier genommen, weil die sehen es nicht, die sehen das nicht. Die sind in ihrem Regierungsviertel nur ein Steinwurf von hier. Die sehen das nicht mehr und die müssen es auch nicht mehr sehen, weil die sind satt und abgesichert. Und ich glaube, einige von denen ahnen, dass die letzten Tage von Aaron Ross angebrochen sind. Ich habe jetzt gerade von Dickens diesen wunderbaren Revolutionsroman Geschichte zweier Städte gesehen über die Französische Revolution. Mich erinnert so das so ein bisschen an die letzten Tage des Regime von Ludwig XVI. Das ist, die Leute spüren, das kann nicht so weitergehen.
Der Umbruch liegt in der Luft.
Ja, liegt in der Luft, oder?
Absolut, absolut. Ja. Also wer den nicht spürt.
Ja. Und wer dann diese
ich würde jetzt nicht sagen, dass ich weiß, wo es hingeht, aber es bricht.
Natürlich. Und dann wenn du diese Fensterreden hörst im Parlament. Wenn nicht die AfD wäre, gäbe es hier überhaupt keine Diskussion mehr.
Vorher gab es ja auch keine im
Bundesminister. Nee, die war so ein Abnickverein. Ja. Ne? Und die wichtigen Sachen wurden dann in der Runde der Ministerpräsidenten besprochen. Die musste sie gar nicht mehr erklären. Die Merkel. Und dann sagte sie ja so herrliche Sachen wie, wir werden versuchen, soweit uns dies möglich ist, uns an Recht und Ordnung zu halten, sagt die Bundeskanzlerin. Ich meine, solche Sachen, die werden gar nicht mehr aufgegriffen.
Na gut, Gott sei Dank wird ja, deswegen ist es ja so gut, dass demonstriert wird. Ja? Und dieses Gerede darüber, dass da die Falschen demonstrieren, ja, das können wir weghören. Ja?
Das ist albern.
Völliger Unsinn.
Albern.
Es wird demonstriert, es muss demonstriert werden.
Ja, ja.
Und es ist absolut diktatorisch auch zu fordern, es dürfen nur die Richtigen demonstrieren. Ja, ja, ja. Ja? Also da wird eine Grenze überschritten, das merken die Leute. Und das unterscheidet uns ja auch von Staaten, von autoritären Staaten, in denen eben nicht demonstriert wird. Und dann natürlich der Deckel immer viel zu spät fliegt. Ja.
Er fliegt irgendwann auch, aber bei uns fliegt er, wenn er noch nicht ganz so schwer sitzt.
Also, aber Matthias, wir müssen zum Ende kommen. Wir haben noch ein Thema.
Ja. Ja,
wir haben noch ein Thema.
Wir haben noch gar nicht über Bayern München
und Dortmund gesprochen. Wir müssen trotzdem zu Ende kommen. Vor allem, sonst müssen wir noch mal eine Sendung anhängen für die Seidenstraße und sowas. Wir können noch, aber du sitzt am vierten Bestseller.
Ja.
Schöner
hätte ich es auch nicht sagen.
Genau. Namens Sucht und Ordnung. Ich habe nicht dabei. Ich habe nur so einen Waschzettel hier, weil es gibt ihn noch nicht. Ja, es gibt Teile. Ja,
Es sind Essays.
Es gibt schon ein Cover. Sie drehen sich um Drogen. Sie drehen sich um Sucht. Sie drehen sich auch um Erinnerung. Und sie drehen sich ums Altwerden. Das sage ich dir gleich zum Anfang, ja, weil du noch am Schreiben bist. Der kämpfende Matussek gefällt mir besser als der alte weise Mann Matussek.
Du wirst dich überraschen, wundern. Also das Buch ist ja fertig. Es gibt schon das Cover.
Ist doch schon fertig.
Ja, ist fertig. Es gibt das Cover und der Konsument, der Leser kann wählen zwischen zwei Covermöglichkeiten. Eins mit diesen nackten Grazien. Vielleicht könnt ihr das einblenden und eins mit dem Aschenbecher. Ja, und ich gebe Tipps, das ist mein erstes Ratgeberbuch, wie man mit dem Rauchen aufhört, ja, wie man zum Nichtraucher wird, aber es behandelt auch Sucht als solche, weil die Zigarette ist ja der Zen der Sucht. Die Zigarette macht ja nichts anderes, gibt ja keine Glücksgefühle, sondern sie macht dich nur süchtig und sorgt dafür, dass in dem Moment, in dem du die Sucht befriedigst, du dich gut fühlst. Also sie macht nicht wie Marihuana albern oder wie Koks den sexuellen Appetit anregt oder Heroin oder Opium, dass du schöne Träume hast, sondern eben nur Sucht. Und ich beschäftige mich aber eben auch mit anderen anderen Drogen und erzähle auch aus meiner Vergangenheit. Also Kalle Schwensen hat das Vorwort geschrieben und er sagt, also viele Sachen, die man mir zumuten würde, hat er mal tatsächlich erlebt. Also es ist ein sehr abenteuerliches und sehr wildes Buch und es wird im Selbstverlag erscheinen. Deswegen, also ist schon fertig und es wird auch über Amazon zu haben sein, auch als E-Book zu haben sein. Und ist das passende Weihnachtsgeschenk oder eben das passende Neujahrsgeschenk, weil zu Neujahr gibt es ja immer den geloben sich ja viele Raucher, dann ja im neuen Jahr höre ich jetzt auf mit dem Rauchen. Und ja, und ich kann nur sagen, es ist zwar nett gemeint, aber wirklich hilfreich ist nur ein Herzinfarkt.
Also ich gehöre zu den Neujahrs, ehrlich, vor 7 Jahren.
Ja?
23:59 Uhr, die letzte Zigarette. Und ich muss sagen, weil du sagst mit dem Glück, seither hat mir nicht so viel Glück gebracht wie damals die Zigaretten. Aber immer nur eine am Tag, immer nur die erste am Tag.
Ja, die
oder
erste,
die eine
ja,
nach dem ja, Abendessen. Die, ja.
Nein, aber das ist auf jeden Fall ein Buch, das sowohl Männer wie Frauen glücklich macht und Raucher wie Nichtraucher. Und es kommt, wird jetzt fertig und ist rechtzeitig zu Weihnachten.
Dann kommt rechtzeitig zu Weihnachten raus und kostet dann auch nur 99, weil du die Barsortimenter nicht bezahlen musst.
Genau. Ja. Und dann, ich wollte noch eine Sache, wollte ich mich noch loswerden. Falls das so klingt mit meinem Weggehen vom Spiegel und so weiter und dass ich unglücklich war. Nein, ich bin so glücklich wie nie zuvor in meinem Leben. Mir fällt immer wieder ein Satz aus Krieg und Frieden, Tolstoi, wo der alte Platon Katarajew heißt der alte Soldat, sich mit dem Pierre Besuchow unterhält und der Besuchow stöhnt so und der alte Platon, der, typisch der einfache Russe, die russische Seele, und sagt, weißt du, mein Falke, sie gedachten es mir immer zum Bösen zu machen und hinterher gereichte mir immer alles zum Guten. Und so fühle ich mich auch. Die haben versucht, mich aus dem Verkehr zu kegeln und letztlich hat es der liebe Gott so eingerichtet, dass es genau das Richtige war. Und dass ich jetzt auf dem Land lebe und mich frei fühle von Zwängen und endlich das schreiben kann, wirklich nur das schreibe, was ich will und das aber mit Herzblut und niemandem gegenüber verantwortlich bin. Nur den, also jetzt haben wir in der Weltwoche jetzt gerade mir die Kirchen zur Brust genommen, dieses Pharisäer-Pack, ja, zu Weihnachten, ausgerechnet zu Weihnachten, die Kirchentüren wieder abriegeln wollen, ja, weil sie eben stramm stehen, wenn der Staat was sagt, es ist so fürchterlich. Gerade zu Weihnachten wollen auch die Leute ein bisschen Wärme und Glanz. Es gibt viele Einsame zu Weihnachten, die gehen dann in die Kirche. Die Kirchen sind voll zu Weihnachten. Und da machen die Staatskirchen die Tore dicht, halte ich für eine Unverschämtheit.
Matthias Matussek, die Kugel, nicht der Kegel. Rolle weiter, ja. Mein Lieber. Schön, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Danke. Herzlichen Dank.
Das war der RT Deutsch Podcast.